Also ein Grund, warum man mich eingeladen hat, denke ich, weil ich ein ruhiger Mensch bin. Ich hoffe, ich bin nicht zu ruhig für euch. Aber man kommt ja auch schwer raus aus diesem Typus. Ja, mein zweiter Vortrag oder Impuls beschäftigt sich damit, wie wir zur Ruhe kommen können. Wir haben ja eine Ursachenforschung gemacht im ersten Impuls, warum wir oft so unruhig sind, und jetzt eben gehen wir noch weiter in die Praxis. Wie kann man denn zur Ruhe kommen? Und wir haben schon gemerkt, es hat zu tun mit Anbetung. Aber was ist Anbetung? Das ist eine wichtige Frage. Was ist Anbetung? Das heißt, man könnte den Titel auch umformulieren. Was ist Anbetung und wie können wir Anbetung praktizieren? Weil die richtige Anbetung der Schlüssel ist für Ruhe. Ja, die Jünger kommen jetzt zurück. Die Ruhe wird durchbrochen. Das nette Gespräch, das Jesus gehabt hat mit dieser besonderen Frau, wird durchbrochen. 12 Männer kommen, und wenn dann ein Mann mit einer Frau redet, das geht gar nicht gut. Und die Frau erkannte sofort, was zu tun ist. Sie verließ den Brunnen und sie ging in die Stadt. Ja, die Jünger hatten viele so keine Plastiktüten, hat man nicht mehr heute, Papiertüten. Die waren voller Papiertüten mit, was gibt es bei euch, Rewe, Aldi, Lidl. Aus allen Supermärkten haben sie eingekauft, denn sie wollten Jesus einfach eine Freude machen. Sie wussten, er war entkräftet. Er konnte nicht mit in die Stadt. Außerdem hat Jesus keine Angst gehabt, etwas zu versäumen. Er blieb draußen seelenruhig in dieser Einsamkeit an diesem Brunnen. Ihn interessierte nicht, wie viele Supermärkte jetzt in dieser Stadt waren oder wie viele Sehenswürdigkeiten oder wie die Menschen angezogen waren. Er war ruhig in seinem Gott und blieb da draußen. Die Jünger bieteten ihm Speise an, aber Jesus sagte, ich bin so satt, ich kann einfach nichts essen. Und die Jünger waren total irritiert. Jesus Christus war als Mensch völlig zufrieden. In sich selbst, in der Beziehung mit Gott, trotz Hunger, Durst und Müdigkeit. Oh, diese drei, Hunger, Durst und Müdigkeit, können einen Menschen ordentlich unruhig machen und ungesellig. Jesus war völlig gechillt. Jesus war völlig gesättigt. Er hatte überhaupt keinen Durst und er war so frisch. Übrigens war Jesus nicht verheiratet. Er war ledig und er war schon über die 30. Und trotzdem war er total glücklich. Dann war Jesus in komplett unattraktiven Umständen aus jüdischer Perspektive. Er war in einer Gegend, die für den Juden ein No-Go war. Samaria, Heidenland, Durchmischung. Unattraktive Umstände, in keiner Weltstadt, da draußen am Brunnen, mit einer Frau, die seiner nicht würdig war. Und Jesus war abgelehnt. Jesus kannte Mobbing. Schon zu Beginn von seinem Dienst wurde klar, in welche Richtung seine Reise hingehen würde, nämlich ans Kreuz. Jesus spürte das intuitiv. Er wurde sogar ins Fadenkreuz genommen. Johannes war weg. Und jetzt gab es ein neues Ziel für die religiöse Obrigkeit, heißt es im Kapitel 4 am Anfang. Jesus Christus wurde aufs Korn genommen. Er hatte ab jetzt einen Fersenhalter. Aber Jesus war völlig zufrieden, völlig glücklich, völlig satt. Was war das Geheimnis von Jesus Christus? Fragen sich die Jünger. Hat ihm jemand Speise gebracht? Das dachten sie. Oder hat er an seinem Smartphone einen schönen Videoclip angeschaut? Einen neuen, den sie noch nicht kannten. Und er war deshalb so glücklich. Lesen wir in Johannes 4, von dieser Begebenheit. Johannes 4, Vers 31 bis 34. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Jesus hatte immer etwas bei sich, aber es war nicht sichtbar. Du konntest so schauen und so schauen, du hast nicht gesehen, dass Jesus eine Tasche gehabt hätte oder einen Jausensackerl. Aber Jesus hatte doch eine Speise. Was war seine Speise? Was war das, wovon er sich ernährt hat? Wir ernähren uns alle. Und wir haben nicht nur gefrühstückt, wir werden heute nicht nur ein gutes Mittagessen zu uns nehmen und ein Abendessen, sondern wir ernähren uns von vielen Dingen. Eben von den Neuigkeiten dieser Welt, von den neuen medialen, digitalen Möglichkeiten, die sich diese neue Welt uns eröffnen. Wir sind ständig am Essen. Was hat Jesus gegessen? Jesus sagt: Ich ernähre mich von dem, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und sein Werk zu vollbringen, ist meine größte Lieblingsspeise. Das war die Lieblingsspeise von Jesus. Obwohl er viel gegessen hat und die israelische Küche eine gute Küche ist. Aber seine Lieblingsspeise war, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, und sein Werk zu vollbringen. Und hier kommen wir zurück zur Anbetung. Was ist Anbetung? Anbetung ist eben nicht nur Lobpreis, so schön das alles hier ist, und wir schätzen das alle sehr, schöne Lieder, und ich war total beeindruckt übrigens von diesem Lied, und ich habe gedacht, kommt das von Hillsong, oder heißt das Hillsong? Ich kenne mich da nicht so aus. Wir haben die blauen Liederbücher in Innsbruck, aber und rote Mappen. Da sind Hillsongs drin, auch englische. Ich habe hundertprozentig gedacht, es kommt von Amerika, von irgendeiner großen Gruppe, die da Lieder macht. Und das hat mich erstaunt, dass diese junge Dame hier dieses Lied gedichtet hat. Schönes Lied. Aber Anbetung ist nicht nur Lobpreis. Anbetung hat nicht nur zu tun mit Beten, mit Gott anbeten, sondern Anbetung hat zu tun mit Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Und Anbetung hat zu tun mit Dienst. Das zu tun, was Gott einem beauftragt zu tun. Und das sollte auch unsere Lieblingsspeise werden. Dann können wir auch in schwierigen Umständen mit Hunger und Durst, vielleicht körperlich, oder mit ledig sein, oder mit sich an einem unattraktiven Ort zu befinden, etwas versäumt zu haben und trotzdem glücklich zu sein, wenn wir diese Lieblingsspeise haben, können wir so leben wie der Herr Jesus. Genauso. Das befriedigt unseren Lebensdurst und unseren Lebenshunger. Und ich frage dich, kennst du diese Speise? Und wir müssten uns gar nicht schämen, wenn wir sagen müssten, nein, ich kenne sie nicht. Warum? Alle 12 Apostel, die großen Apostel, haben sie nicht gekannt. Aber sie haben sie kennengelernt. Und wir sollten sie unbedingt kennenlernen. Und es sollte unsere absolute Lieblingsspeise werden. Die Voraussetzung für Zufriedenheit in dieser Welt für Ruhe, in diesem Lärm, ist es, den Willen Gottes zu tun. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Oh, das ist jetzt, kommen wir zu einem absolut brisanten Thema. Das ist bei uns in Innsbruck Thema Nummer 2 nach dem Herrn Jesus. Aber was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wisst ihr, wir haben viele Studenten. Ein Großteil unserer Gemeinde sind jung und sind konfrontiert mit großen Lebensfragen. Und ich glaube, ihr seid auch konfrontiert mit diesen Lebensfragen, nämlich die Berufswahl. Die Berufswahl ist doch eine große Entscheidung. Wir studieren vielleicht dann 5 oder 7 Jahre, um einen Beruf zu erlernen, der uns mitunter einen großen Teil unseres Lebens begleitet. Die zweite große Frage über den Willen Gottes in eurer Situation ist die Partnerwahl. Was ist denn der richtige Partner für mich? Ist es die oder der oder jener? Auch diese Entscheidung wird dein Leben enorm beeinflussen. Man sagt ja so schön, es ist nach der Bekehrung die größte Entscheidung, die ein Mensch trifft. Die Partnerwahl. Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Entscheidungen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ja, wie kann man den Willen Gottes denn erkennen? Und ich möchte einige Punkte nennen, praktische Dinge, die wir tun können, um den Willen Gottes für unser persönliches Leben kennenzulernen. Das erste ist, es beginnt mit unserem Thema Ruhe. Wir müssen lernen, Dinge abzuschalten. Wir müssen lernen, uns abzuschotten. Nicht dauerhaft, aber punktuell. Und vielleicht für eine gewisse Zeit. Wir müssen dafür sorgen, und jetzt hört zu, dass wir ruhig werden. Du kannst schnell was abschalten. Und es ist ganz still um dich herum. Aber in dir tobt ein Sturm. Still werden wir erst, wenn wir eine Zeit lang die Geräte abgeschalten haben. Wenn wir gewisse Termine einfach mal gestrichen haben. Vielleicht ist sogar mal ein geistlicher Termin dabei. Dass wir eben nicht überall von Montag bis Dienstag bis Mittwoch dabei sind in dieser geistlichen Aktivität. Dass wir wirklich versuchen, ruhig zu werden. Jesus Christus sagt zu Martha, Martha, was ist das für ein Tumult in dir? Du bist voll Tumult. Setz dich her zu Maria, schau, sie hat das Gute erwählt. Aber Maria konnte nicht. Warum? Weil sie wahrscheinlich bis abends spät noch vorbereitet hat, die ganzen Braten und die Soße und die Beilagen und das Gemüse schon geschnitten und alles. Oh, Jesus kommt und 12 hungrige Männer. Petrus ist auch dabei, ach, der ist wie ein Drescher. Und dann hat sie am Morgen früh noch schnell ihre stille Zeit gemacht. Ihre stille Zeit gemacht. Und dann ist sie angetreten und Jesus sagt, oh, Maria, was ist mit dir los? Ich war gerade auf dem See Galiläa, See Genezareth, aber da war der Sturm nicht so schlimm wie in deinem Herzen. Wir brauchen Ruhe. Geht's Mikro noch? Das zweite ist, wir brauchen die Bibel. Oh, Gott redet durch viele Dinge. Ich habe es gerade unlängst erlebt. Gott verwendet auch Träume. War nie ein Verfechter von Träumen, aber Gott hat in meinem Leben durch Träume gewirkt. Nicht durch die, die ich gehabt habe, sondern andere gehabt haben. Aber etwas ist sicher. Um den Willen Gottes kennenzulernen, brauchen wir die Bibel. Und wir brauchen Bibelstudium. Wir müssen uns regelrecht auseinandersetzen mit, und jetzt pass auf, mit Gott. Nicht mit einem System. Wir müssen Gott suchen in seinem Wort. Es geht um Gott in der Bibel. Es geht nicht um Antworten. Es geht nicht um ein System. Es geht nicht um eine Schablone, wie du leben sollst, dass du in die Schablone Gottes passt. Sondern Gott ist ein Gott der Individualität. Er möchte zu dir reden. Er möchte, dass du ruhig wirst. Er möchte dir etwas zeigen in seinem Wort. Aber es ist gut, wenn du über Jahre und Jahrzehnte die Bibel studierst, und zwar systematisch. Fange ja nicht an, nach 10 Jahren Glaubensleben immer noch Bibelverschen herauszufischen, Kalenderchenblätter zu lesen, sondern studiere die Bibel. Und ich glaube, ihr seid in Gemeinden, wo das angeboten wird, wo man lernen kann, wie erarbeite ich Gott, Gottes Wesen, Gottes Willen in seinem Wort. Und dann bete. Nimm dir Zeit für Gebet. Weißt du, es ist die eine Sache, Bibel zu lesen. Es ist die andere Sache, zu beten. Gott ist Geist und sein Wort ist geistlich. Und nur mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir diese Botschaft für unser Leben entschlüsseln. Deshalb legt das Neue Testament sehr viel Wert auf Gebet. Herr, hilf mir. Ich bin zu dumm. Ich bin zu töricht, deinen Willen zu verstehen. Ich brauche deine Hilfe. Und etwas, was zum Gebet gehört, was ich erst sehr spät gelernt habe in meinem Leben, ist das Thema Fasten. Ich habe es, hast du das gesagt? Fasten, genau. Das Fasten ist eine wunderbare Sache. Eine Sache, die wir tun dürfen, nicht müssen. Wenn du aber fastest, sagt Jesus Christus, das können wir selbst entscheiden. Und es ist so eine gewaltige Hilfe, nüchtern zu werden, aufzuwachen, Gott zu spüren, seinen Willen besser kennenzulernen, zu verzichten auf ein Abendessen, aber noch viel mehr zu verzichten aufs Handy, auf einen Kinobesuch, auf einen schönen Ausflug, auf Activity, zugunsten ruhig zu werden, zugunsten die Bibel zu studieren, zugunsten des Gebets. Und es ist ein unheimlicher Gebetsverstärker. Wir haben hier die Boxen, wo sind sie? Man kann mich hören mit meiner leisen Stimme bis hinten. Wir haben Boxen, Gebetsverstärker, das Fasten. Kennst du das Fasten? Praktizierst du Fasten? Das Neue Testament meint, man redet wenig über Fasten, aber das Neue Testament sagt viel über Fasten. Sexuelle Enthaltsamkeit auf Zeit kann zum Beispiel Fasten sein. 1. Korinther 7 bin ich auch erst spät draufgekommen. Aber es gibt so viele schöne Möglichkeiten zu fasten. Nicht nur Verzicht auf Speisen, ich bin eher ein Spargeltarzan. Wenn ich 40 Tage fasten, dann ist nichts mehr übrig. So Herzchen, so kleine Herzchen, dünne. Sogar für mich ist Fasten möglich, aber halt auf andere Art. Zugunsten von Stille, Ruhe, Bibelstudium, Gebet. Jesus ist uns hier ein großes Vorbild. Jesus hat viel gebetet. Jesus hat viel nachgedacht über das Wort Gottes. Jesus hat auch viel gefastet. Die Apostel haben viel gefastet. Paulus sagt, im Fasten oft. Im Fasten oft, in den Korintherbriefen. Oft gefastet. Eine weitere wichtige Sache, um den Willen Gottes zu erfahren, ist Beratung. Auch wenn wir nur immer klug sind bei uns selbst, kann es sein, dass wir blind sind auf einem Auge. Dass wir eine subjektive Wahrnehmung haben vom Willen Gottes und eine Entscheidung treffen, die wir hinterher sagen, das hätte ich besser machen können, das hätte ich klüger machen können. Die Bibel sagt, wo viel Beratung ist, kommt ein weiser Entschluss zustande. Suche reife Menschen. Hoffentlich bist du in einer gesunden Ortsgemeinde. Hoffentlich hast du dort Vorbilder. Hoffentlich kannst du jemanden fragen, eine reifere Schwester, einen reiferen Bruder, vielleicht sogar einen Ältesten bei ganz großen und gewichtigen Entscheidungen. Eine weitere Sache ist, sei bereit zu gehorchen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 7, eine Voraussetzung dafür, den Willen Gottes zu erkennen, ist die Bereitschaft, das zu tun, was einem Gott letzten Endes zeigt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Aber Jesus meint nicht die Ohren. Die hatten alle Ohren, Und die waren niemand schwerhörig. Jesus sagt, achte darauf, dass du bereit bist zu gehorchen. Das sind die Ohren. Und die letzte Sache, triff eine Entscheidung. Oh, dieses ewige Überlegen, oder? Und dieses ewige Fragen und dieses einfach nichts festlegen wollen, das geht nicht. Ein Auto, das steht, kannst du nicht lenken. Ein Schiff, das nicht fährt, kannst du nicht steuern. Du musst dich in Bewegung setzen in deinem Leben. Du musst irgendwann nach reiflicher Überlegung eine Entscheidung treffen. Und weißt du was? Meistens wird sich hinterher herausstellen, dass das der Wille Gottes war. Wo ist der perfekte Beruf für mein Leben, der mich glücklich macht und völlig erfüllt? Wo ist der Traumprinz und die Prinzessin, die mich total glücklich macht? Übrigens ein Problem der Frau. Sie hat gemeint, Männer machen sie glücklich. Jesus macht uns glücklich. Aber eben, heute leben wir ja in einer gewaltigen Zeit. Früher, was stand mir schon offen? Koch, der Beruf meines Vaters. Ich habe gar nicht lange überlegt. Die Schule habe ich nicht geschafft, die höhere, bin ich Koch geworden. Es war so einfach, so herrlich einfach. Nein, ich beneide euch. Euch steht die ganze Welt offen. Ihr könnt studieren, ihr könnt ins Ausland gehen. Bei uns in Innsbruck, New Orleans, Philippinen, Israel, Jerusalem, ich weiß gar nicht, wo die alle sind, die Studenten. Diese Auslandssemester, euch steht die ganze Welt offen. Ihr könnt alles tun. Ihr müsst nicht den Beruf eures Vaters erlernen. Aber das ist die große Herausforderung. Die Entscheidung. Was soll ich denn machen mit meinem Leben? Und was ist der richtige Beruf? Und was ist die richtige Partnerin? Und die Schrift sagt, treff eine Entscheidung. Und das ist mein Wille. Es soll ja nicht zu kompliziert werden am Schluss. Aber werde ruhig, lies die Bibel, bete, lass dich beraten und dann triff eine Entscheidung und steh dazu, sofern sie nicht total falsch ist. Eine weitere Voraussetzung für Zufriedenheit ist das Werk Gottes zu tun, sagt Jesus. Seine Speise waren zwei Teile, Fleisch und der Beilage. Ich möchte den Willen des Vaters tun und ich möchte das Werk Gottes tun. Das Zweite. Welches Werk sollst du vollbringen? Boah, es gibt so viele Werke, christliche Dienste. Und es hat doch auch zu tun mit unserer Begabung. Was ist eigentlich meine Begabung? Das ist doch auch eine Frage, die euch beschäftigt. Ich meine, du hast sie schon gefunden, oder? Die Musikgabe. Aber was ist deine Begabung? Das ist auch eine sehr spannende und wichtige Frage. Ist es vielleicht sogar Predigen? Oder ist es diese außerordentlich wichtige Gabe, praktisch zu dienen? Bin ich eher ein Diakon wie ein Redner? Oder bin ich ein Organisator? Oder bin ich jemand, der ermutigt? Bin ich jemand, der einen festen Glauben hat und viel Zeit investiert in Gebet? Oh meine Güte, was ist meine Begabung? Und ich möchte wieder einige praktische Dinge euch an die Hand geben, eine Möglichkeit, die eigene Begabung kennenzulernen. Erstens, Demut. Es geht nicht um dich. In dieser ganzen Frage Gaben geht es nicht um dich. Es geht immer um den anderen. Das soll unsere Gesinnung sein. Die christliche Gesinnung, die Gesinnung Jesu, den anderen höher zu achten. Und da tut man dann oft Dinge, wo einfach Not am Mann ist oder Not an der Frau. Und man macht einen Kinderdienst und man hilft jemand beim Übersiedeln und man tröstet jemand in einer schwierigen Situation, unabhängig davon, was meine Gabe ist. Philipperbrief Kapitel 2. Eine zweite Sache, probiere viel. Schau, dass du so viel wie möglich probierst. Überall, wo du eine Gelegenheit bekommst, etwas zu tun, dann tu es. Lade dich jemand ein, eine Predigt zu machen? Mache sie. Lade dich jemand ein, einen Hauskreis zu leiten, einen evangelistischen? Tu es. Lade dich jemand ein, einen praktischen oder seelsorgerlichen Dienst zu verrichten, geh mit und mach es. Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Wir müssen prüfen, was der Wille Gottes ist. Das heißt, wir müssen damit hantieren. Wir müssen das kennenlernen. Wir müssen es praktizieren. Eine weitere Sache ist, achte auf die Auswirkungen. Wie wirkt sich dieser Dienst aus? Im Leben derer, denen du den Dienst tust, entsteht Frucht. Achte aber darauf, Frucht dauert. Du kannst nicht nach der ersten Predigt oder nach dem ersten evangelistischen oder seelsorgerlichen Gespräch sagen, oh, der Herr hat nicht gewirkt, ich war so nervös. Nein, man muss es eben öfters probieren, aber dann sollte irgendwann irgendeine Frucht sich einstellen. 1. Korinther 12, der Geist gibt nicht nur Gaben, sondern er wirkt durch die Gabe und es wird offensichtlich. Ein weiterer Punkt ist wiederum die Beratung. Zum Beispiel Timotheus. Wie ist Timotheus jemals draufgekommen, so ein stellvertretender Missionar zu werden? Und später der große Missionar, wo Paulus einen Kopf kürzer war. Wie kam er drauf? Timotheus sagt, Paulus sagt, es waren die Hände auf seinem Kopf. Menschen haben die Hände auf seinem Kopf gelegt. Die Ältesten in seiner Heimatgemeinde haben gesagt, ja, lieber Timotheus, du bist noch jung, das stimmt, aber wir haben etwas in deinem Leben gesehen. Und deshalb befehlen wir dich Gott und seiner Gnade an, geh mit Paulus. Paulus hat die Hände auf Timotheus gelegt und hat gesagt, Timotheus, du hast eine gewaltige Gabe. Fache sie an. Lebe darin, sei darin, entwickle sie, entfalte sie. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen einander. Das ist das große Geheimnis von Gemeinde. Wir brauchen einander. Und in der Gemeinde kannst du gut den Willen Gottes für dein Leben erkennen und auch, was dein Werk sein soll, was dein Dienst sein soll in der Gemeinde. Aber Gabe allein ist noch zu wenig, wenn sie nicht gepaart ist mit Fleiß. Ein letzter Punkt. Wir müssen auch fleißig sein. Wenn wir etwas von Gott bekommen haben, dann müssen wir es praktizieren. Sollen wir darin leben? Eben Seelsorge zum Beispiel. Ja, ich kümmere mich um Menschen. Auch wenn ich noch ganz am Anfang stehe, in meinem Verständnis, aber ich bemühe mich zu erkennen in der Bibel, was ist Seelsorge? Wie funktioniert Ermutigung? Wie kann ich einen Menschen trösten? Gibt es gute Fachliteratur zu diesem Thema, die bibelorientiert ist? Und wir können es entwickeln. Und wir müssen auch dann fleißig sein, wenn vielleicht Entmutigung kommt, wenn Durststrecken kommen. Paulus ermutigt den Timotheus, schäme dich nicht, bleibe, harre aus, arbeite darin und du wirst sie zur Entfaltung bringen. Am Abend, heute Abend, möchte ich über einen ganz wichtigen Dienst reden, der uns alle betrifft. Der kommt auch vor in diesem Kapitel. Ich werde es euch jetzt nicht sagen. Ihr werdet das sicher selber herausfinden. Am Abend werde ich über einen Dienst sprechen, der uns alle betrifft, unabhängig von unseren Gaben. Aber jetzt haben wir Zeit der Stille. Ein paar Minuten, ich habe gehört, so 4 Minuten ist das.